So, wir heute noch ganz kurz die Wiederholung fassen. Wir haben letztes Mal Marx besprochen und gesehen, für Marx ist die Geschichte des Menschen ein Teil der Naturgeschichte, weil er alles prinzipiell im Rahmen der Natur auffasst. Sie erinnern sich, es ist auch ein Rückgriff auf Feuerbach, bei dem auch die Natur die umfassende Vermittlung ist. Diese Geschichte vollzieht sich in einer Spannung von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften. Wir haben gesehen, wenn die Produktivkräfte einen Fortschritt machen, dann ziehen allmählich die Produktionsverhältnisse mit, also die Beziehungen zwischen den Menschen ziehen dann mit. Und in diesem Prozess entwickeln sich verschiedene Gesellschaftsformationen, aber im Rahmen von Herrschaftsverhältnissen, daher auch immer mit einem Grad von Entfremdung, der im Kapitalismus in der letzten Epoche dieser Entwicklung am größten ist nach Marx, weil hier das Produkt vom Produzenten abgetrennt wird. Ja, die Arbeitskräfte verfügen nicht über das, was sie erarbeiten. Kapitalismus also prinzipiell charakterisiert durch Vermehrung des Kapitals im Konkurrenzkampf von Egoismen, also von privaten Produktionsmittelbesitzern, und die Vermehrung von Kapital wird möglich durch die Abschöpfung des Mehrwerts aus der Lohnarbeit, also durch Anstellung von Arbeitskräften an den eigenen Produktionsmitteln und Verwertung dessen, was die Arbeitskräfte mehr als ihren Lohn erarbeiten. Der Maßstab für diesen Vergleich, also überhaupt für die Festlegung des Wertes von Waren und damit auch des Wertes der wahren Arbeitskraft und damit auch des Lohnes, der Maßstab für all das ist bei Marx die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für die Herstellung einer Ware. Die sogenannte Arbeitswertlehre. Man kann alles auf diese Arbeitszeit zurückführen. Dieser Wert, habe ich angeführt in kritischer Wendung gegen Marx, dieser Wert ist nicht real gemessen, es ist nicht die Ausgangsbasis für die Theorie, dass man zuerst einmal die Werte misst und dann stellt man fest, da ist ein Unterschied. Da gibt es einen Mehrwert, der über die Bezahlung hinaus reicht, sondern dieser Wert ist eine logische Folge schon aus der Interpretation von Marx der Gesellschaft als Kapitalismus. Er interpretiert die Gesellschaft als Kapitalismus im entsprechenden Konkurrenzdruck und aus diesem Konkurrenzdruck folgt logisch, dass möglichst effektiv produziert werden muss, also die Arbeitszeit zur Herstellung eines Produkts möglichst gering sein muss. Es gehört also diese Arbeitswertlehre in die Gesamttheorie, in die Gesamtinterpretation der Gesellschaft logisch mit hinein. Und diese Theorie wieder steht dann als solche geschlossen dem Faktum der Gesellschaft gegenüber. Das ist also so wie in jeder erfahrungswissenschaftlichen Theorie eine theoretische Interpretation, die dann auf die Fakten erst angewendet werden muss und von diesen Fakten her dann mehr oder weniger bestätigt werden kann. Es ist also nicht, wie Marx selber glaubt, in sich schon eine wahre Theorie, sondern es ist eine brauchbare Theorie, sofern sie sich eben in Bezug auf die Fakten in der Gesellschaft bewährt und dann verschiedene Interpretationen ermöglicht und verschiedene Erklärungen für das, was in der Gesellschaft passiert, ermöglicht. Aber an die Wirklichkeit hinter den so interpretierten Fakten, also an die Wirklichkeit der Gesellschaft als solcher, kommt Marx mit dieser Interpretation, mit dieser theoretischen Interpretation nicht heran, zumal er, wie wir gesehen haben, die Individuen selber schon in seine Theorie aufgeben lässt. Also er bestimmt sie als Funktionen äußerlicher Verhältnisse, nämlich der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja? Jedes Individuum ist Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie in den Thesen zu Feuerbach sagt. Ne? Also das ist schon eine Konsequenz aus einem materialistischen Ansatz, oder man könnte auch sagen empiristischen Ansatz, dass alles aus äußeren Verhältnissen erklärt werden muss. Ne? Daher der Mensch als produktives Wesen, dessen Handlungen, Erzeugung seiner Lebensmittel und so weiter man äußerlich beobachten kann. Und der sich in Gesellschaft realisiert, weil das auch wieder Beziehungen vom Individuum auf andere sind. Also daraus ergibt sich diese Einordnung des Individuums selbst in die Gesamtverhältnisse. Es geht auf in diesen Verhältnissen und diese Verhältnisse selber sind theoretisch interpretiert und können dann angewendet werden auf die Fakten, aber sie kommen nie wirklich dahinter, was der Grund dieser Fakten ist. Das Vertrauen von Marx in seine eigenen Konstruktionen, sei es jetzt empirisch oder sei es historischer Art, beruht darauf, dass er alles in einem Letztgrund verankert, nämlich in dieser Universalität der Natur, die alles vermittelt. Sowohl Sinnlichkeit als auch Denken, also das Einzelne oder das Allgemeine, alles zusammen verbindet und wesentlich aufeinander bezieht. Und von dort her meint er, könnte er sich auf jede Erkenntnis verlassen. Er konstruiert dann eben auch, wie wir gesehen haben, speziell im Kapitalismus, diese Antithese von Bourgeoisie und Proletariat, und eine Synthesis dazu, die Revolution, wo dann das Proletariat die Macht übernimmt und der Schritt in die klassenlose Gesellschaft geleistet ist. Das ist eben auch eine Projektion der a priorischen Dialektik des Denkens in a posteriorische Gegebenheiten hinein. Vorbild natürlich die inhaltliche Dialektik schon im deutschen Idealismus. Also Schellings Naturphilosophie oder nicht nur Natur, auch die anderen Ebenen, die er auf diese Weise erklärt, oder eben paradigmatisch eben, mit seinem System der Realphilosophie. Aber eben dort noch ganz anders gestützt, dort auf das Denken selbst gestützt als Grundlage. Bei Marx soll es ein materialistischer Grund sein, das wäre die Gesamtnatur, die das Ganze hält. Wir haben aber natürlich gesehen, dass diese Gesamtnatur selbst bloß ein unbestimmter Begriff ist. Und daher vom Denken dann doch in kritischer Hinsicht nicht zu unterscheiden ist. Das fällt immer zusammen. Unbestimmte Begriffe sind immer identisch mit dem Denken selbst. Bei Marx dann eben ein illusionärer Traum einer Vollendung des Menschen und der Gesellschaft, in dieser klassenlosen Gesellschaft, vollkommene Beherrschung der Natur, vollkommene Entfaltung der Universalität des Individuums. Und das kann in der Begrenztheit unseres empirischen Daseins nie wirklich eintreten. Das ist also als solches gar nicht erreichbar. Das ist eine Verlängerung des Empirischen auf eine Ebene hinaus, die nur mehr gedacht werden kann, aber nicht mehr inhaltlich bestimmt werden kann. Die als solche auch wieder in einer Unbestimmtheit sich verliert. Wir können also anstelle dieser Natur, die Marx zum Letztgrund erhebt, die Relativierungskraft des Denkens setzen. Das Denken selber, das alle diese empirischen Inhalte denkt oder aneinander relativiert. Und dann hat sich herausgestellt, wenn wir so stecken bleiben in unserem empirischen endlichen Dasein, dass wir als praktische Orientierung darin eigentlich nur mehr den eigenen Körper finden können, in seinem Lustanspruch. Das heißt, dass wir als praktische Haltung dann nur mehr den Egoismus offenstehen haben. Das Maß unseres Handelns wäre, dem eigenen Körper möglichst viel Lust zu verschaffen. So dass Marx jetzt im Grunde genommen auf den Egoismus zurückfällt, den er im Kapitalismus so angeprangert hat und den er so gesellschaftlich so vehement bekämpft und überwinden möchte. Und insgesamt natürlich ist der ganze sogenannte Materialismus und Empirismus auch wieder im Rahmen des Denkens eingebunden. Das Denken selber ist das äußerste Prinzip, das alle reflexiven Konstruktionen, die Marx hier aufstellt, in sich umfasst. Also wir kommen gar nicht über das Denken hinaus damit. Das war so die Kritik an Marx, ganz kurz gefasst. Dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, nämlich wie weit ist denn jetzt ein solcher empirisch begründeter Egoismus für ein reflexives Wesen überhaupt verbindlich? Muss es egoistisch vorgehen? Und wir haben einmal besprochen, dass hier zumindest Probleme auftauchen. Das reflexive Lebewesen weiß seine eigene Endlichkeit, seine Begrenztheit, hat Begrenztheit seiner Macht, Begrenztheit seiner Erkenntnis und daher weiß es auch um die Ungewissheit dessen, was bei einem Handeln herauskommt. Wenn es also nach egoistischen Antrieben vorgeht, vorgehen möchte und vorweg reflektiert, dann weiß es nie, welche von den Handlungsmöglichkeiten, die die Reflexion eröffnet, nun wirklich die günstigste ist. Oder welche auch schädlich ist davon. Das lässt sich im Vorhinein nicht sagen. Wegen der Begrenztheit unserer Erkenntnis. Und daher besteht immer das Risiko der Mittel, so habe ich es genannt. Die Handlung als Mittel auf einen Zweck. Wir wissen nie, ob es gelingen wird. Und wir wissen nie, was das Beste ist. Die einzelne Handlung lässt sich reflexiv nicht ableiten. Und daher kommt dazu, dass die Praxis, wenn wir nur aus Körper und Reflexion bestünden, die Praxis vollkommen verunsichert wäre und wir prinzipiell noch nie wirklich gehandelt hätten. Ja? Weil eben aus der Reflexion ja die Handlung nicht ableitbar ist. Ja? Wenn ich darauf reflektiere, komme ich immer nur drauf, ich weiß nicht, welche ich nehmen soll und kann das endlos weiter reflektieren. Ja, das war ungefähr der Stand vom letzten Mal. Soll ich noch irgendwas zur Prüfung sagen oder kennen Sie sich ohnehin aus? Bis jetzt hat sich für den 31. Oder umgekehrt, für den 31. haben sich 5 Personen angemeldet, für den 1. Februar hat sich eine Person angemeldet. Also Sie können sich anmelden, bevorzugt jetzt nicht mehr den 31., weil da sind schon 5, sondern eher den 1. oder dann Anfang nächstes Semester wieder. 28. oder 1. Dritte. Ja? Ja, ja, Sie sind dabei. Ja, ja. Ja. Ja, ja, aber dort habe ich einen Plafond eingezogen. Da können sich ja nur 30 anmelden. Ja? Mehr werden nicht genommen. Ja, ja. Aber bei dieser Vorlesung denke ich mir, so viele werden es nicht sein. Ne? 5 zu den 30 dazu ist zwar schon spürbar, ne? Darum würde ich sagen, die nächsten lieber an einem anderen Tag. Aber wenn es gar nicht anders geht, können sie natürlich auch zu demselben Tag kommen, wo die 5 schon eingetragen sind. Gut. Wir haben da ich sehe gerade, wir sind noch ein Stückchen weitergekommen letztes Mal, nämlich zu dem Prinzip, das uns dann ermöglicht, über die Reflexion hinaus eine Handlung wirklich zu setzen. Ja? Aus der Reflexion allein könnten wir nicht handeln, wir haben aber immer schon gehandelt, das steht fest, ja? Das wissen wir von uns selbst. Und daher muss es in uns etwas geben, was über die Reflexion und ihre Problematik hinausreicht. Eine praktische Kraft, die das leisten kann, trotz Risiko des Mittels, trotz dieser Unsicherheit des Handelns, nicht mehr weiter darüber nachzudenken und zu handeln, eine Möglichkeit auszuwählen, ja, und wirklich zu setzen. Und diese Instanz in uns, diese entscheidende Fähigkeit in uns, habe ich dann den Willen genannt. Ja. Wir sehen aus der Problematik, die sich zwischen Körper und Reflexion abspielt, dass es etwas anderes noch geben muss. Ja. Und zwar eben etwas, was die Handlung dann wirklich setzt. Und daher nennen wir das einfach Wille. Es ist ein Begriff, der ohnehin alltäglich sehr bekannt ist und gebraucht wird. Und ich habe ihn also eigentlich jetzt nicht als Namen herangezogen, sondern ich habe ihn aus diesem Gedankengang heraus so genannt. Es scheint mir am treffendsten zu sein, auch für das, was man in der Alltagssprache so nennt, üblicherweise. Und ich habe den Willen dann noch einmal unterschieden vom Denken. Das Denken, wenn es sich auf sich bezieht, dann bestimmt sich in der Weise, dass es sich eben zur Kenntnis nimmt, sich analysieren kann, aber auch die eigene Endlichkeit zur Kenntnis nimmt. Es kommt immer nur in seiner Selbstreflexion drauf, dass es endlich ist, dass es alle bestimmten Inhalte in sich selbst relativieren kann aneinander. Es kommt aber nie zu einer Entscheidung. Und diese Entscheidung kann nur passieren, wenn der Wille wirklich übers Denken hinausreicht. Dann kann er eben werten, dann kann er auswählen, dann kann er entscheiden, dann kann er wirkliche Handlungen setzen. Also daher der Wille mehr als das Denken. Also ich habe gesagt, das Denken kann zwar relativieren, das hat eine unendliche Relativierungskraft, aber es hat keine Entscheidungskraft. Es kann immer nur alles gegeneinander ausspielen und sich dann überlegen und nie auf einen endgültigen Schluss kommen. Also, wenn überhaupt eine Handlung wirklich ist oder Handlungen wirklich sind, dann sind sie immer schon vom Willen gesetzt. Jede wirkliche Handlung beweist das Zusammenspiel von Körper, Reflexion und Wille. Der Wille entsteht ja auch nur dann, wenn der Körper durch die Reflexion schon relativiert worden ist. Dann muss er erst entscheiden. Bei einem Tier, wo keine Reflexion in diesem Sinn da ist, bedarf es auch keines Willens. Es ist ganz klar, dass der Wille auf reflexive Wesen eingeschränkt ist. Der Wille setzt sich also über das Risiko der Mittel hinweg und kann trotz der Unsicherheit handeln. Und er kann natürlich auch vorher abschätzen, wie groß das Risiko überhaupt sein darf. Er kann, er fällt aus der Reflexion nicht hinaus, deswegen, weil er drüber steht. Das muss man eigentlich gleich mit zur Kenntnis nehmen, obwohl das dann bei anderen Philosophen nicht ganz so klar ist. Aber jedenfalls, der Wille gehört mit zur Reflexion, aber er geht drüber hinaus. Und daher kann er auch abschätzen, ob das Risiko sehr groß ist, und dann wird er die Handlung halt überhaupt unterlassen. Ein gewisses Maß an Risiko kann er aber sehr wohl auf sich nehmen. Wenn wir so weit sind, dann können wir natürlich auch nicht nur das Risiko der Mittel überwinden, sondern wir können uns auch die Frage stellen, ob denn dieser Zweck, dieser egoistische Zweck überhaupt sinnvoll ist. Ja? Der ist jetzt körperlich vorgegeben und wir haben den Körper jetzt einmal als Zweck gelten lassen, aber in einem reflexiven Wesen wird dieser Zweck dann auch wieder problematisch oder kann es zumindest werden, weil ja unser eigener Körper nie nur Zweck sein kann. Wir erklären uns im Egoismus als obersten Zweck und alles andere soll Mittel sein, aber wir müssen ja schon unseren eigenen Körper für unsere eigenen Handlungen als Mittel einsetzen. Das Erste ist, dass wir uns selbst als Mittel gebrauchen müssen, wenn wir egoistische Individuen sind. Oder prinzipiell auch, oder dann halt zu anderen Zwecken. Zweitens, wenn wir überhaupt Gesellschaft, Gemeinschaft, Zusammenleben für uns ausnutzen wollen, also in der Gemeinschaft leben wollen, dann müssen wir uns auch mehr oder weniger von anderen als Mittel gebrauchen lassen. Wir müssen uns anpassen an die Gegebenheiten. Und das auch wieder aus egoistischen Gründen, um eben den Vorteil zu haben, der in Gesellschaftlichkeit drinnen liegt. Und wenn wir unseren eigenen Egoismus gegenüber anderen Menschen rechtfertigen wollen, dann müssen wir den anderen zugleich auch diesen Egoismus zugestehen und relativieren unsere eigene Position. Wenn man sagt, der eigene Körper und seine Lust ist der oberste Zweck, wenn ich das anderen erkläre, dann muss ich sagen, bei der anderen Person genauso. Dann steht aber Egoismus gegen Egoismus und schränkt sich gegenseitig ein. Also Sie sehen, wie man es dreht und wendet. Wenn wir den eigenen Körper zum obersten Zweck machen, relativiert er sich auf allen Ebenen. Er lässt sich nicht wirklich als absolutes Prinzip durchhalten. Ist ganz klar, weil unser Körper ein begrenzter Gegenstand ist, ein sterblicher Organismus ist. Und durch den Tod einer Person wird ja der Egoismus dann endgültig außer Kraft gesetzt. Und der Sinn eines Lebens ist damit zu Ende. Eines egoistischen Lebens, wohlgemerkt. Daher gibt es zum Egoismus in der Reflexion immer auch Alternativen und das sind eben dann allgemeinere Werte. Das sind Werte, die über die Reflexion erreicht werden, das sind Wertsetzungen in Ideologien, wo einfach gewisse Axiome gläubig angenommen werden und von denen her dann argumentiert wird, dass so und so zu leben sei und das sinnvoll sei. Und das ist eben jetzt die andere Möglichkeit, wenn uns der Egoismus sinnlos geworden ist. Und dann wenden wir uns irgendeiner umfassenderen Wertsetzung zu im Rahmen einer Ideologie, in der dann die Einzelperson wieder instrumentalisiert wird für die Zwecke der Ideologie, welche immer das dann sein wird. Aber wenn schon das Denken als solches, wie wir gesehen haben, nicht absolut gesetzt werden kann, dann ist es klar, dass solche aus der Gesellschaft und der Natur heraus abstrahierten Gedanken und schlecht verwobenen und axiomatisch nur zusammengefügten Gedanken nicht absolut sein können. Das ist ja die untere Ebene noch unterhalb des Denkens selbst. Und aus unserem Semester haben wir wohl gelernt, dass das Denken selbst nicht einmal absolut gesetzt werden kann. Also die Ideologien sind daher genauso zweifelhaft wie der Egoismus. Das Ich steht also immer vor der Wahl, ob es seine eigene Einzelheit jetzt als obersten Zweck ansetzen soll, das Lustmaximum des eigenen Körpers, oder ob es irgendeinen allgemeineren Zweck setzen soll. Und vor dieser Wahl steht es so lang, bis es sich durch den Willen entscheidet, weil die Reflexion kann wieder eins und das andere kritisieren und relativieren. Die Reflexion kommt auch hier auf keinen grünen Zweig. Die beiden Seiten relativieren sich gegenseitig und können daher auch jedes Einzelne, zu dem man sich schon bekannt hat, wieder problematisieren. Es kann die Problematik dieses Zweckes jederzeit bewusst werden. Das heißt mit anderen Worten, wir stehen als Handelnde immer auch vor dem Risiko der Zwecksetzung. Nicht nur vor dem Risiko der Mittel. Und auch dieses Risiko der Zwecksetzung kann die Reflexion nicht beseitigen. Beziehungsweise kann man sagen, bevor wir einen absoluten Sinn erdacht und immer wieder überprüft haben, bevor wir dieses Unternehmen abgeschlossen haben, sind wir längst gestorben. Also wenn wir dazwischen nicht handeln. Also um überhaupt zu überleben, ist es unvermeidlich, dass wir dieses Risiko der Zwecksetzung einfach mal auf uns nehmen und irgendeine Richtung einschlagen in praktischer Weise. Und auch hier muss eben der Wille die Last tragen. Der Wille muss sich darüber hinwegsetzen. Sonst, wenn es keinen obersten Zweck gibt, gibt es auch keine untergeordneten Zwecke. Und dann gibt es auch keine einzelne Handlung. Irgendwo müssen wir eine Richtung haben. Bei Kant heißt das die Maxime. Es muss subjektiv irgendwo ein höchster Handlungsgrund vorhanden sein. In einem reflexiven Wesen. Also, die menschliche Praxis ist prinzipiell ohne Willen nicht möglich. Beide Risiken, Risiko der Mittel, Risiko der Zwecksetzung, müssen vom Willen getragen werden und überwunden werden. Und der Wille muss im Prinzip auch eine Dimension sein, die übers Denken hinausgeht. Sonst könnten wir nicht handeln, sonst bleiben wir in dieser Reflexivität und Unsicherheit stecken. Das Denken selber bleibt immer im Möglichen. Es zeigt zwar alles Mögliche auf, dass es so und so bewertbar ist, dass es so und so entscheidbar ist und so und so gestaltbar ist, aber die wirkliche Wertung, die wirkliche Entscheidung, die wirkliche Gestaltung muss der Wille übernehmen. Das ist vom Denken, von der Reflexion her nicht zu leisten. Daher ist es auch klar, dass eine Philosophie, die alles auf dem Denken gründet, eine idealistische Philosophie, an den Begriff des Willens nicht wirklich herankommt. Weil der Wille ja übers Denken hinausreicht. Also eine idealistische Philosophie wird daher den Begriff des Willens immer verfehlen. Das können Sie recht gut bei den deutschen Idealisten beobachten, wo eben das Denken in seiner Selbstbestimmung zum Willen erhoben wird. Aber nicht wesentlich über das Denken hinaus gegriffen werden kann. Und wenn es versucht wird, dann ist immer schon die bloße Unbestimmtheit das Ergebnis gibt. Sie sehen es auch bei Platon, wo es eigentlich in dem Sinn gar keinen eigenen Willen gibt, sondern die Handlung leitet sich aus der Erkenntnis der Idee des Guten ab. Bei Aristoteles hingegen, da gibt es dann schon durch die Materie, durch den Einfluss des Körpers, gibt es dann etwas, was noch über die Rationalität hinaus sein muss. Das ist dann ein etwas anderer Willensbegriff bei Aristoteles. Aber das bloße Denken, die Vernünftigkeit als solche, kann nicht das oberste Prinzip sein. Daher ist es auch nicht korrekt, wenn man sagt, sei vernünftig, handle so und so. Weil hinter jeder Vernünftigkeit steckt eine Entscheidung des Willens. Der Inhalt, der da gedacht wird, der ist immer relativ. Der ist nur dann gültig als Grund des Handelns, wenn ich mich dafür entschieden habe, dass ich ihn gelten lasse. Also wenn man so argumentiert, sie ist doch ein, dies und das, das sind dann reflexive Zusammenhänge, könnte man nur sagen, okay, aber sie sind mir gleichgültig, ich will trotzdem was anderes. Ja? Der Wille kann sich über das sogenannte Vernünftige immer hinwegsetzen. Und meistens ist es ja so, dass in Wirklichkeit zuerst Interessen kommen, die aber nicht genannt werden, und dann kommen die Argumente, die genannt werden, in Bezug auf die Interessen, die dahinter stehen. Ja, bitte. Ja?
Wo ist das
denn? Ja, das wäre jetzt ein eigenes Thema, ich glaube, das kann ich jetzt nicht so eingehen. Das hat auch seine Probleme. Es wäre aber bei Kant ist es der Versuch, diesen Willen im an sich sein des Ich zu fundieren. Also auch in etwas, was übers Denken hinausgeht. Im an sich sein. Das ist ein richtiges Motiv. Der Wille ist aber jetzt nicht nur dem Denken übergeordnet, sondern ist klarerweise auch dem Körper übergeordnet. Der Körper mit seinen Antrieben, mit seiner jeweiligen empirischen Situation ist Material für die Stellungnahme des Willens. Auch mit dem eigenen Körper kann der Wille so und so umgehen, kann ihn so und so entscheiden und so gestalten. Also auch hier kommt es einfach darauf an, wie es dem Willen gefällt. So wie beim Denken sagen kann, die eine Wahrheit lasse ich gelten, die andere ist mir gleichgültig, so kann auch beim Körper sagen, so und so gehe ich damit um, wie es mir eben passt. Der Wille hat diese Macht über Körper und Denken, aber nur deshalb, weil sich die beiden Aspekte in uns relativieren, gegenseitig. Wir haben ein reflexives Wissen von unserem Körper und dadurch ist das, was unmittelbarer Antrieb ist, auch wenn es schon irgendwie vergeistigt ist und schon irgendwelche höheren Wünsche auftauchen, alle diese spontanen Antriebe werden durch die Reflexion in einen Wust von Möglichkeiten eingebunden, von möglichen Handlungen, von möglichen Zwecken und so weiter. Und erst von dort her müsste eine Auswahl getroffen werden, damit ist aber schon die spontane Aktion zerbrochen. Das löst sich in Relativität auf. Also durch die Reflexion wird jeder unmittelbare Antrieb schon relativiert. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass in allen allgemeineren Wertsetzungen, man könnte sogar sagen im Egoismus selber, wenn er auf irgendwelche fernliegenden Zwecke ausgerichtet ist, der momentane Lustanspruch als Relativierung wieder auftritt. Also kann jemand auch sagen, okay, ich will aus egoistischen Gründen eine reiche Person werden, aber andererseits, es ist mühsam, die Arbeit dazu zu leisten, um das auch wirklich hervorzubringen. Also man strengt sich dann doch nicht entsprechend an. Also gegen alles, was reflexive Distanz hat, tritt der Lustanspruch des eigenen Körpers immer wieder relativierend entgegen. Also die beiden Seiten relativieren sich gegenseitig. Und daher kann von keiner dieser beiden Seiten die ausschlaggebende Initiative fürs Handeln kommen. Es kann keins von beiden wirklich entscheiden, was zu tun ist, weder der Körper noch das Denken. Trotzdem muss es eine entscheidende Instanz geben, die kann nicht äußerlich sein, weil äußerlich ist es dann wieder nur durch Reflexion relativierbar. Sie kann auch nicht das Denken in uns sein, sondern es muss der Wille sein und genau das ist jetzt die Konsequenz bei Max Stirner. Also was ich jetzt über die Praxis gesagt habe, über die Einschränkung des Denkens und auch des Körpers als Prinzip für das Handeln, das führt alles schon auf die Position von Stirner hin. Das ist im Grunde genommen Voraussetzung, um zu verstehen, warum Stirner dann den einzigen ansetzt als Prinzip des Handelns oder überhaupt des individuellen Seins eines Ich. Also Stirner zieht jetzt daraus die Konsequenz, dass der Kern des Ich weder der äußerlich erkennbare Körper ist, der in der Reflexion so und so beurteilt werden kann. Das ist die Stellungnahme gegen Materialismus und Empirismus. Noch auch, dass der Kern des Ich das allgemeine unkörperliche Denken sein kann. Das wieder gegen den Idealismus gewendet. Sondern es muss zwar eine Innerlichkeit sein, aber die muss über dem Denken stehen. Und das ist eben der Wille als solcher. Und diese Innerlichkeit muss jetzt sich dem Denken entziehen, also mit diesem über dem Denken stehen ist bei Stirner verbunden, es muss sich dem Denken entziehen, innerlich sein, das heißt für ihn, es muss was Einmaliges sein. Was Unsagbares, was Unbegreifliches, Negation zum Denken. Und das heißt eben, es muss Individualität sein. Also dieser Wille, der da drüber steht, über Körper und Denken, der ist individuell. Der ist sogar das eigentliche Sein des Ich, die eigentliche Individualität des Ich. Und dieser Wille ist für Stirner dann eben schöpferisch tätig. In seiner Kraft, die Handlungsmöglichkeiten zu entscheiden, die sich vom Körper und vom Denken her ergeben. Und dieser Wille setzt sich nun seine Welt, weil nur der Wille selber diese Wertsetzungen vornehmen kann. Und er macht sich aus den Fakten, die vorhanden sind, und mit Begrenztheit seiner eigenen Person auch eingeschlossen ist, aus diesen Fakten macht er sich seine Wertungen. und entscheidet sie und realisiert sie und gestaltet so seine Welt. Oder wie Stirner das nennt, er schafft sich sein Eigentum, ja, und konstituiert seine Eigenheit, ja, indem er sich so und so durch sein Handeln bestimmt, jeweils. Und zwar das ohne Rücksicht auf irgendwelche äußeren Anforderungen, sei es der Natur, sei es der Gesellschaft, sondern alles, was in der Macht dieses Willens steht, das kann er auch tun. Ja? Da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Wenn es seine Macht nicht übersteigt, dann kann er es tun. Weil die Einschränkung könnte ja nur von übergeordneten Werten herkommen. Ja? Aber die Werte sind nicht übergeordnet, sondern der Wille setzt sie jetzt. Ja? Er kann sich darum kümmern oder nicht. Was da von außen jetzt an Ansprüchen an ihn herangetragen wird, er soll sich einordnen in die Gesellschaft oder sonst was, ne? Oder soll religiös sein und so weiter, muss er nicht, wenn er nicht will. Ne? Das sind Werte, die von außen kommen, die daher distanzierbar sind.
Das heißt, er kann diese Wille auch ein selbstloser Wille
sein? Selbstlos kann er eigentlich nie sein, weil er ist das Selbst selber. Ja? Sie meinen jetzt in Bezug auf andere Menschen, genau, wie er andere Menschen behandelt. Ja, 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 das kann er auch. Ja, ja. Wenn er will, ja, genau. Ja. Darum ist auch die Gemeinschaft von Menschen für Stirner abhängig vom Wollen aller Beteiligten und nicht von irgendwelchen Werten, die äußerlich durch Vernunft oder sonst was gesetzt werden. Ja. Wenn alle wollen, dann ergibt es eine Gemeinschaft. Ja. Wenn jemand nicht mehr will, geht er wieder raus. Ja.
Ja? Eine Frage, haben wir jetzt den Willen, also nur als rein aktives Prinzip zu denken? Oder
bei Stirner ist er auch.
Ein leidendes?
Bei Stirner ist er rein aktiv.
Ja,
das Leidende ist so, dass er mit dem Körper verbunden ist und sich allmählich verbraucht. Ne? Körperlich. Aber Sie müssen bedenken, die Zwecksetzung kann weder Körper noch Denken den Willen abnehmen.
Also wird wesentlich beeinflusst über das Geistige, die Affekte, die wir spüren.
Naja, aber wie ich gesagt habe, das relativiert sich alles gegenseitig.
Ja, schon, aber zum Beispiel wird ein intellektueller oder besonders intelligenter Mensch zu anderen Entscheidungen kommen.
Ja, kann schon sein, freilich, da haben wir die Individualität des Willens. Ne? Der geht natürlich mit seiner Situation um. Ja? Jedes Individuum steht in einer ganz bestimmten, unverwechselbaren Situation und mit der geht um. Und muss selber dann wertend und gestaltend damit umgehen. Also sich seine Welt dann schaffen. Ne? Natürlich sind da vorher Zufälligkeiten. Aber die sind eben nicht ausschlaggebend für die Entscheidung. Der Wert oder der Zweck kann nicht vorgegeben werden. Das muss der Wille selber machen.
Ja? Oder gibt es denn die Objektivität,
wer es weiß? Ja, welche Objektivität? Wo gibt es die? In der Erfahrung gibt es nicht, das haben wir lang besprochen. Ne? Im reinen Denken führt es nur zu Problemen, haben wir auch lang besprochen. Also es ist genau diese Relativierung von allem, und da muss noch was drüber stehen, wir müssen ja trotzdem handeln. Ne? Wir haben jetzt das Semester durchgesehen, dass eine Begründung so nicht möglich ist, wir stehen aber vor der Situation, dass wir trotzdem handeln müssen und es auch tun.
Aber ist die Aussage, dass es der Wille ist, der darüber steht, nicht selbst, beansprucht diese Aussage nicht selbst eine objektive Aussage zu sein?
Naja, objektiv, das ist natürlich eine Problematik, wie wir auf das überhaupt kommen. Ich habe es jetzt abgeleitet aus der Relativität des Gedachten und Gewussten und auch des Körpers, ne? Also aus der Relativität alles dessen muss man vorfinden und aus dem Faktum, dass man trotzdem handelt. Also der Wille ist einfach notwendig, sonst hätte man noch nie gehandelt. Ne? Komme ich wieder auf das zurück.
Aber wir sind jetzt in der Empirie und selbst nicht das laute Individualisten vor, sondern es sind Leute, die sehr ähnliche Handlungen Tag für Tag ausführen. Ja? Handlungen, die auch ineinander greifen.
Ja? Ja?
Also einfach bestimmte Gleichgültigkeit unter den Menschen.
Ja, das bekämpft der Stirner.
Ja, ja, eben, deswegen habe ich es immer verschrieben, so gedacht, dass es eher restriktiven Charakter sein werden.
Nur für sich selbst, das ist genau auch das Problem natürlich, da werden wir noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Ne? Aber der Wille kann über alles hinweggehen. Sie können die Zwecksetzung nicht äußerlich vorwegnehmen.
Ja, aber kann das oder tut er das schon ständig?
Das tut er im Prinzip dauernd, nur betrügt er sich, wenn er sich selber einem äußeren Wert unterwirft. Und vergisst, dass er ihn akzeptiert hat, ohne dass er wirklich so mächtig ist und mich bestimmen könnte. Ja? Das gibt der Stirner schon zu. Er sagt, das ist, gut, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, dass er das Ganze im Egoismus nennt. Ja? Er nennt seine Position Egoismus sehr missverständlich. Er meint damit gerade nicht, dass wir uns dem eigenen Körper und seinem Lustanspruch unterwerfen, sondern er meint, dass unser eigener Wille, der das Zentrum des Ich ist, dass der über alles von sich aus entscheidet. Und daher von außen gibt es das natürlich und viele unterwerfen sich gemeinsam einen bestimmten Begriff, Wert, ne, Volk oder also sich, Staat, Recht und so weiter. Das greift alles an. Ne? Und auch dem abstrakten Menschenbegriff. Ne? Der Mensch in seiner Allgemeinheit, der Mensch als solches, ne, Humanität, in diesem Sinn, das liegt unterhalb des Willens. Das ist nicht von außen im Wert. Ne? Also daher keine Rücksichtnahme auf die äußere Welt. Sondern alles, was in der Macht des Willens steht, das kann er auch tun. Da gibt es keine moralischen Einschränkungen. Er muss entscheiden. Und das geht auch aus seinem Titel, aus dem Titel seines Hauptwerks hervor, der Einzige und sein Eigentum. Der Einzige ist eben diese Individualität, die sich selbst ihre Welt macht. Der Wille, der eine Macht hat und sich die Welt entsprechend aneignet. Das heißt jetzt nicht, dass er äußerlich scheitern kann, der Stirner selber ist ja, man weiß es nicht so genau, aber ziemlich in Armut zugrunde gegangen. Aber die Situation außen ist natürlich nicht beherrschbar in dem Sinn. Und der Stirner beansprucht damit auch nicht eine sozialrevolutionäre Theorie aufzustellen. Sondern er weist, das ist das Zentrum seines Denkens, er weist auf etwas hin, was übers Denken hinausreicht. Und das ist der Wille. Also diese schöpferische Aktivität des Willens, das nennt er Egoismus. Sehr provokant. Wenn man das im üblichen Sinn des Egoismus versteht, dann macht das Ganze überhaupt nicht viel Sinn. Dann wird es eigentlich läppisch. Und ich weiß nicht, ob er es nicht auch deswegen so genannt hat, damit die Zensur nur so kurz reinschaut und sagt, das ist eh wurscht. Das glaubt ohnehin niemand. Das kannst du ruhig veröffentlichen. Das ist von 1845. Der Einzige und sein Eigentum. Ich habe es hier, ich werde Ihnen da eine kurze Passage vorlesen. Also so weit jetzt einmal zu Stirner und man kann von hier aus schon sagen, er ist im Grunde genommen der wichtigste Wegbereiter für Nietzsche. Ohne dass Nietzsche selber ihn nennt und ohne dass andere ihn in diesem Zusammenhang nennen. Also ich glaube, er wird da kaum herangezogen. Trotzdem vom Inhalt her, von dieser Überordnung des Willens über das Denken her, passt das sehr gut zu Nietzsche. Und ich nenne Ihnen jetzt ein paar andere Übereinstimmungen, noch prinzipielle Übereinstimmungen mit Nietzsche. Also eben der Wille, der über dem Denken steht und Prinzip des Handelns ist, dann eben auch, dass der Wille individuelles Zentrum des Menschen ist, dass der Wille eine schöpferische Macht in sich hat, also auch die Macht ist bei Stirner schon zentraler Begriff, diese Macht des Willens und bei Nietzsche nachher später dann der Wille zur Macht, wobei allerdings bei Nietzsche auch die Wendung des Willens gegen sich selbst mit einbezogen ist. Er ist nicht nur schöpferisch tätig nach außen, sondern er beherrscht sich auch selbst. Das schließt Nietzsche noch dazu ein. Dann der Verzicht auf jede übergeordnete allgemeine Sinngebung. Ganz beinhart, es gibt nichts drüber, der Wille braucht keinen übergeordneten Sinn, entscheidet aus sich. In dem Sinn auch zu verstehen, und zugleich Anknüpfung an Feuerbach, der Mensch hat Gott getötet. Gottes steht ihm dann für übergeordnete Ebene, von der her wir den Sinn beziehen könnten. Und er hat nicht nur Gott getötet, sondern er soll auch die Allgemeinheit des Menschen töten. Den Menschen in diesem begrifflichen Sinne, dass er eben als solcher, als dieses Allgemeine, dem Individuum vorausgesetzt wird. Und in dem Zusammenhang möchte ich Ihnen da eine kurze Passage vorlesen aus dem Einzigen und seinem Eigentum, nämlich eine kleine Notiz zwischen den beiden Hauptteilen. Das ist keine Überschrift und ist auch sonst nicht genau eingeordnet, aber dazwischen ist ein kleiner Absatz, den lese ich Ihnen jetzt vor. Am Eingang der neuen Zeit steht der Gottmensch. Das ist so eine Anspielung auf Christus, das ist für Stirner eine Phase in der Entwicklung der Geschichte, die mit Christus beginnt. Wird sich an ihren Ausgängen nur der Gott am Gottmenschen verflüchtigen. Also der Ausgang der Geschichte oder der Zeit, der neuen Zeit, ist eigentlich der Stirner selber. Wohin die verschiedenen Ideologien, die Allgemeinheit ihr Ende findet, im Willen, der über alles dominiert. Also so am Ausgang. Also am Eingang steht der Gottmensch, wird sich an ihrem Ausgang nur der Gott am Gottmenschen verflüchtigen und kann der Gottmensch wirklich sterben, wenn nur der Gott an ihm stirbt. Man hat an diese Frage nicht gedacht und fertig zu sein gemeint, als man das Werk der Aufklärung, die Überwindung des Gottes in unseren Tagen zu einem siegreichen Ende führte. Anspielung auf Feuerbach, das Wesen des Christentums, Gott eine Projektion des Menschen. Man hat nicht gemerkt, dass der Mensch den Gott getötet hat, um nun alleiniger Gott in der Höhe zu werden. Der Mensch, ja? Gott in der Höhe. Ja? Das Jenseits außer uns ist allerdings weggefegt und das große Unternehmen der Aufklärer vollbracht. Allein das Jenseits in uns ist ein neuer Himmel geworden. Also Himmel, das sind immer für Stirner diese Ideologien, diese Allgemeinheiten, die beanspruchen, dass man sich nach innen richtet. Ist ein neuer Himmel geworden und ruft uns zu erneutem Himmelsstürmen auf. Der Gott hat Platz machen müssen, aber nicht uns, sondern dem Menschen. Wie mögt ihr glauben, dass der Gottmensch gestorben sei, ehe an ihm außer dem Gott auch der Mensch gestorben ist? Also Sie sehen, diese Passage weist auch auf Nietzsches Gott ist tot hin, ne? Auf diese Stelle in der fröhlichen Wissenschaft, wo eben auch ein toller Mensch herumgeht und feststellt, die Menschen haben den Gott getötet. Ne? Das sind sehr deutliche Anspielungen. Also weitere Übereinstimmung zwischen Stirner und Nietzsche, die Bejahung des Lebens und der Welt. Ja? Obwohl es keine übergeordnete Sinngebung gibt, einfach aus dem Willen heraus. Und noch eine Parallelität, die Ablehnung einer philosophischen Systematik, die jetzt vom Willen oder vom Einzigen her abgeleitet werden könnte. Ja? Also Stirner wehrt sich da in einer kleineren Schrift, Rezensenten Stirners hat er das genannt, wehrt er sich speziell dagegen. Ja? Das ist nicht die Grundlage eines Systems, sondern das Wissen vom eigenen Willen, von dieser eigenen Individualität soll nur zum Handeln hinführen. Eigentlich vom Denken wegführen und zum Handeln hinführen. Ja, das Handeln steht höher, weil der Wille höher steht. Ja? Also eigentlich eine kritische Distanz zum Denken wird durch das Denken selber erzeugt. Ja? Das ist auch eine gewisse Parallele zu Nietzsche. Bei Nietzsche gibt es dann zusätzlich zu diesen Übereinstimmungen mit Stirner noch gewisse ontologische Ansprüche, die Stirner so nicht stellt. Ja? Nämlich Ansprüche für das Werden. Das Werden ist eigentlich die Grundlage von allem bei Nietzsche. Und zwar in polemischer Entgegensetzung zum Sein, das für ihn ein idealistischer Begriff ist, ne? Von Platon her, Sie können sich erinnern, Parmenides, Platon, das Sein als Grundlage, das aber ein Denkendes ist, ne? Ein Begriff ist. Und Nietzsche wendet sich dagegen und sagt, das Werden ist die Grundlage. Und die andere Grundlage dessen, was überhaupt vorhanden ist, ist der Wille zur Macht. Also eine Kraft des Willens, die jetzt Nietzsche nicht bloß in den Menschen hineinlegt, sondern in alles hineinlegt. Wo überhaupt etwas vorhanden ist, da hat der Wille zur Macht dem Werden eine bestimmte Gestalt abgerungen und hat sie hervorgebracht. Und dieser Wille zur Macht ist eben ununterbrochen tätig, ne? In verschiedensten Ausprägungen, in verschiedensten Kraftzentren, die sich gegenseitig bekämpfen. Alles, was ist, ist im Grunde genommen Wille zur Macht. Ne? Und die ursprünglichen Ausprägungen des Willens zur Macht, also die Sinnlichkeit, der Leib, das Leben, die Natur, das wird jetzt von Nietzsche dem Denken entgegengesetzt und dem Denken gegenüber aufgewertet. Ja, das ist das Eigentliche. Das Denken nicht, sondern diese natürlichen, leiblichen Grundlagen. Ne? Und es sind auch die Grundlagen für das Denken selber. Ne? Nicht das Denken begründet, so wie das Sein nicht begründet, als dieser allgemeine Begriff, sondern das, was der Wille zur Macht aus dem Werden gestaltet hat. Ne? Und immer wieder umgestaltet. Das ist die Grundlage des Seins. Bekannt ist bei Nietzsche auch die Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen. Also zum Teil eben auch theoretisch argumentiert, was aber eher problematisch ist, ein sich dauernd wiederholender Weltlauf, also ein großes Weltenjahr, wo einiges passiert und dann beginnt es wieder von vorne, weil die Zeit selber eben unendlich ist und die Teile aber im Weltraum, wie Nietzsche meint, nur endlich sind, daher muss sich jede Kombination irgendwann einmal wiederholen. Also es kommt immer wieder dasselbe zum Vorschein. Die theoretische Argumentation ist eher schwach. Man kann nicht von begrenzten Teilchen ausgehen. Das ist eine Konstruktion. Was er damit eigentlich will, ist einen Prüfstein für die Stärke des Willens. Der Wille soll sich dessen bewusst sein, dass das, was er entscheidet, auf ewig entschieden ist. Also mehr metaphorisch gesagt, das wird in Lauf dieses Weltenjahres, also am Ende des Weltenjahres, wenn das nächste kommt, wird immer wieder so entstehen. Die Entscheidung wird immer wieder so getroffen. Ja? Immer wieder in Ewigkeit. Ohne eine übergeordnete Sinngebung muss der Wille so die Kraft haben, von sich selbst überzeugt zu sein. Ja? Dass er auf Ewigkeit zu seiner Entscheidung stehen kann. Das ist eigentlich das Motiv dieser ewigen Wiederkehr. Also das waren jetzt nur so kurze Andeutungen zu Stirner und Nietzsche. Ich möchte gleich zu einer kurzen Kritik kommen. Zuerst einmal bezüglich Stirners Willensbegriff. Bei Stirner ist es ganz deutlich so, dass der Wille schon von der Terminologie her übers Denken hinausreicht. Also diese Individualität, Einzigkeit und unsagbar und unbegreiflich, das ist nicht mehr zu denken. Ja? Das geht übers Denken hinaus, aber es bleibt bei ihm ganz unklar, wie das Verhältnis zwischen diesem außerhalb des Denkens stehenden Willen und dem Denken selbst ist. Wie sich die beiden überhaupt aufeinander beziehen können. Ja? Wenn das eine nur negativ abgehoben wird von dem anderen. Weil die Einzigkeit und Einmaligkeit ist ja nur die Negation jeglichen allgemeinen Zusammenhangs. Also jeglicher Reflexivität, jeglicher Gedankengänge. Der Wille ist dadurch, also es ist dadurch überhaupt nicht mehr zu verstehen, wie der Wille sich auf die Handlungsmöglichkeiten beziehen kann, die ja reflexiv eröffnet werden. Wille braucht es nur, wenn eine Reflexion die leiblichen Antriebe relativiert hat, dann muss ich entscheiden. Der Wille muss sich also auf das beziehen können. Und er muss daraus auswählen können. Er muss es wissen können. Insofern muss er selber reflektieren. Und zudem fordert Stirner auch noch, dass der Wille sich selbst sogar als Prinzip des Handelns heranziehen soll. Also er soll ganz bewusst wissen, die äußeren Werte können mich nicht zwingen, sondern ich entscheide darüber. Mein Wille steht drüber. Ja? Diese Position soll er ganz bewusst einnehmen. Insofern müsste der Wille sich auch selbst reflektieren. Ja? Aber auf der anderen Seite ist er bloße Negation des Denkens. Also das ist völlig ungeklärt bei Stirner. Daher in dieser Negation ist der Wille selbst und die Individualität, die Stirner damit bezeichnen will, wieder ein unbestimmter Begriff. Ja? Ein unbestimmter Grund für unser Handeln. Und in dieser Unbestimmtheit kann er dann aber auch nicht konkrete Entscheidungen treffen, eine bestimmte Eigenheit gestalten und eben Handlungen setzen. Wenn er wirklich so unbestimmt ist, dann fällt er als solcher wieder zurück in das Denken selbst, das wieder nur relativieren kann, aber nicht entscheiden kann. Also weil diese Unbestimmtheit, diese Negativität bei Stirner nicht bewältigt wird, sondern einfach nur vorausgesetzt wird, methodisch aber nicht eingeholt wird, daher fällt er selber wieder in die Reflexivität zurück, von der her nur Fragen resultieren, aber keine wirklichen Setzungen. Und auch die Individualität als solche, das Individuum im Menschen verliert sich irgendwo im Dunkeln. Es kann nicht mehr wirklich aufgezeigt werden, was individuell sein soll am Menschen. Also insofern ist der Ansatz zwar richtig bei Stirner, der sieht etwas, was übers Denken hinausreicht, aber er kann es dann nicht bewältigen. Es ist einfach, es ist völlig ungeklärt, wie es ist, in welchem Verhältnis es zur Dreiheit des Denkens steht. Ja?
Ja? Könnte es nicht vielleicht das konstitutive Merkmal von Subjektivität sein, dass dieser Kern in uns selbst im Dunkeln ist? Das, was die deutschen Realisten das Nacht der Welt genannt haben.
Ja. Könnte schon sein, ja. Aber es ist nur der Nachteil, dass wir dann nicht wissen, wie wir handeln sollen. Ja? Es gibt keinerlei Orientierung fürs Handeln. Wenn immer der Grund unseres Handelns in der Unbestimmtheit verschwindet, dann können wir nicht mehr sagen, was wir tun sollen. Ne? Kann es keine Richtlinie mehr geben. Da, daher ist die Unbestimmtheit keine Lösung, sondern wieder die weitere Problemstellung. Ne? So wie wir schon am Anfang gesagt haben, es muss zu Absolutes gehen, aber wir wissen nicht, was es ist. Es ist keine Lösung. Ne? Ja, wir wollen ja wissen, wie wir leben sollen. Wir wollen einen Sinn für unser Leben. Ne? Und das ist ja genau das Problem, dass wir hier auch bei Stirner ein Prinzip haben, das eben über alle relativen Sinngebungen hinausreicht, das aber selber dann nicht greift. Ne? Von dort her kann man alles tun. Prinzipiell, es gibt keine Einschränkung mehr. Und das wäre ja im Prinzip nicht so schlimm, ne? Dann tun wir halt irgendwas. Nur, wir wissen dann vorweg nicht, was wir tun sollen. Wir stehen immer wieder vor der Wahl. Ne? Wie soll man entscheiden? Ja, gehen wir weiter zu Nietzsche. Bei Nietzsche soll der Wille im Idealfall ebenfalls in die bloße Unmittelbarkeit eingehen. Ne, er soll ohne Reflexion unmittelbar das Richtige tun. Ne? Also ganz natürlich, ohne Einschränkung. Ne? Und das wäre also entweder ein Eintauchen in das fraglos natürliche Sein eines Tieres, ne? Aber das steht uns nicht mehr zur Verfügung. Wir sind immer auch Reflexion, wenn wir Tiere sind. Wir sind zwar auch Tiere, aber nie bloß allein. Und gerade wenn wir handeln, haben wir immer die Reflexion dabei. Das wäre die eine Seite und das Tier ist uns eigentlich immer nur äußerlich gegeben. Diese Unmittelbarkeit des Agierens, die finden wir außer uns vor, in den Tieren. Aber in uns ist sie so nicht aufrechtzuerhalten. Daher wäre die andere Möglichkeit nur, wenn hier eine totale Reflexionslosigkeit eintreten soll, dass wir wieder in eine Negation hineingeraten. Das lässt sich eben nicht mehr denken. Unmittelbarkeit ist der Gegenbegriff, der negative Gegenbegriff zur Vermittlung des Denkens. Zur Mittelbarkeit, Relationsschaffen des Denkens. Also die Unmittelbarkeit als solche gerät in die Unbestimmtheit, Unbegreiflichkeit, Unerkennbarkeit, lauter so Negationen und ist auch wieder nur mehr das Denken selbst. Wie alles, was unbestimmt ist. Bei Nietzsche hat das Denken aber überhaupt eine andere Rolle als bei Stirner. Bei Stirner ist es, hat es zumindest die Relativierungskraft. Ja? Bei Nietzsche hat das Denken nicht einmal Relativierungskraft, sondern das Denken ist als solches nur mehr Lüge, Entstellung und Irrtum. Ja? Das Denken lügt ununterbrochen, weil das eigentliche Sein ist ja das Werden. Ja? Und das Denken, das jetzt ein Sein hineinprojiziert in dieses Werden, das lügt schon. Ja? So ist es nicht. Und es ist selber gegängelt durch den Willen zur Macht, der dahinter steht, beziehungsweise eben durch das, wodurch sich der Wille schon realisiert hat, also die Natur, den Leib und so weiter. Ja? Durch das ist das Denken immer schon gegängelt. Ja? Und es verschleiert dann nur seine eigentlichen Absichten, die es zum Großteil nicht, sich selbst nicht einmal eingesteht. Ja? Da ist eben dann Nietzsche dann der große Aufklärer, oder möchte es zumindest sein. Also die Natur selber ist aufgebaut aus einem Werden, das durch die Kraftzentren des Willens zur Macht gestaltet wird. Und immer wieder umgestaltet wird, nicht? Permanent anders gestaltet wird. Es ist ein dauernder Kampf zwischen diesen Kraftzentren und in dem verändert sich immer wieder alles. Die Frage ist jetzt aber, wie kann über diesen Bereich außerhalb des Denkens, über diesen Bereich der Kraftzentren, des Willens zur Macht und des Werdens, wie kann über diesen Bereich überhaupt philosophisch gesprochen werden? Wir sollen das ja reflektieren, und Nietzsche tut das ja selbst auch. Und das, dieses Rätsel hat Nietzsche selbst eigentlich nie gelöst. Es bleibt immer offen. Wieso kann er überhaupt darüber reden? Über das, was da außerhalb des Denkens vorhanden sein muss. Ja? Das ist eine offene Problematik. Ich würde sagen, die Nietzsche selbst dann gegen Ende immer mehr bewusst geworden ist. Hat es aber nicht bewältigen können. Also, wenn wir genau darauf eingehen, dieses reine Werden im Gegensatz zum Sein, ja, in polemischer Gegenstellung zu Platon, dieses bloße Werden ohne jedes Sein ist ja selbst schon ein unbestimmter Begriff. Ja. Das tritt bei Platon selber auf, vielleicht hat Nietzsche sogar von dort Anregungen bekommen. Die reine Bewegung ist bloß chaotisch, ja, da ist überhaupt nichts mehr zu unterscheiden. Ja. Also wenn wir dieses Werden ernst nehmen als Grundlage, dann tritt es in unmittelbare Differenz zu jeder Bestimmtheit. Es ist Unbestimmtheit im Gegensatz zur Bestimmtheit. Und wenn wir jetzt die Kraftzentren des Willens zur Macht heranziehen, dann stehen die selber in dieser Differenz. Sofern sie dem Werden angehören, das sollen sie ja, sie sollen ja im Werden vorhanden sein, sofern sie dem Werden angehören, sind sie selbst unbestimmt. Ja, da lösen sie sich auf. Und Nietzsche polemisiert sogar gegen Leute, die behaupten, dass der Wille zur Macht bestimmte Träger hat. Ja, also so irgendwelche Substanzen, die ihm zugrunde liegen. Ja, das lehnt er vollkommen ab. Es darf keine Träger geben, es ist alles nur Bewegung. Ja, aber dann ist nichts mehr vorhanden. Dann haben wir überhaupt nichts, woran diese Bewegung sich vollzieht. Ja, also insofern fällt die Tätigkeit des Willens zur Macht ganz in die Unbestimmtheit des Werdens. Aber auf der anderen Seite ist es bei Nietzsche auch so, dass er gerade den Willen zur Macht in allen möglichen Bereichen aufzeigt. Ja? Also in der Natur, im einzelnen Menschen, in der Gesellschaft, in der Geschichte, immer wieder weist er auf dieses Geschehen hin, und interpretiert es im Sinne des Willens zur Macht. Im Sinne eines Kampfes der einzelnen Zentren. Ja? Und wenn er so vorgeht, dann haben wir es wieder unmittelbar mit empirischen Inhalten zu tun, die also vom Denken immer schon total interpretiert werden. Ja? Wo das Denken schon wieder in vielfacher Weise ein Sein hineinlegt, ein beharrendes, ein feststehendes. Ja? Substanzen hineinlegt, Personen als Einheiten, die anderen gegenübertreten und so weiter. Ja? Also im Grunde genommen sind solche Aussagen dann über den Willen zur Macht in der empirisch-historischen Welt überhaupt nicht ernst zu nehmen. Sie müssten sich auflösen. Das Denken lügt ununterbrochen. Nach der Ansicht von Nietzsche selbst. Also jetzt haben wir entweder die Unbestimmtheit, dann wissen wir überhaupt nicht, was da passieren kann, oder wir haben es als empirische Ereignisse dargestellt, die als solche nicht gelten können. Von Nietzsche selbst her. Weil er dann schon Sprache heranzieht und weil er Erfahrungserkenntnisse heranzieht und alles das, wo das Denken prägend mit enthalten ist. Und außerdem kann man sagen, dass sich Nietzsche insofern selbst die Basis für eine wahre Erkenntnis entzieht, indem er behauptet, dass alle Sichtweisen nur Interpretationen vom Standpunkt eines individuellen Willens zur Macht sind. Ja? Es gibt nur Perspektiven, Perspektivität, Interpretation. Ja? Aber nicht vom Denken her, sondern das Denken selber wieder geleitet durch einen Willen zur Macht. Ja? Und dieser Willen zur Macht ist ein Kraftzentrum, das sich selber immer wieder verändert im Kampfgeschehen. Ja? Das ja nicht ein für alle Mal feststeht und eine ganz bestimmte Perspektive hat. Sondern auch die Perspektiven ändern sich immer wieder. Wenn das so ist, dann darf natürlich überhaupt keine allgemeingültigen Aussagen geben. Und genau diese Aussage, dass es überall so ist, die wird in sich widersprüchlich. Denn woher soll das eine Person wissen, wenn es immer nur perspektivische Sichtweisen gibt? Wie kann ich aus meiner bloßen Perspektivität heraus behaupten, dass alles perspektivisch ist? Dass die ganze Welt nur aus solchen perspektivischen Zusammenhängen besteht. Also da dürfte diese Aussage selber wieder keine Wahrheit beanspruchen. Ein Problem überhaupt zu reden, wenn man so eine Basis für die Erkenntnis legt. Prinz, bitte?
Sag du weißt doch, dass die Sophisten, also die Sophisten genannt, dass jemand, der so redet, einer Pflanze gleicht.
Was? Dass jemand, der so redet?
Einer Pflanze gleicht.
Einer Pflanze, ich kann mich jetzt nicht erinnern, inwiefern einer Pflanze gleich.
Er spricht ja
Also einer Pflanze, die im Wind hin und her
geflogen wird? Nein, beziehungsweise davor sagt das auch so, dass sie sich selbst überlegen, in dem Sinn den Wind aufbaut.
Ach so, in dem Sinn, ja, das sicher. Ja.
Sondern wenn man so gleich einer Pflanze ist, sozusagen, ja, einfach nur da ist und nichts reden kann.
Ach so, ja, dann dürfte sie nichts reden, dann müsste sie schweigen. Ja. Ja, in dem Sinn schon, ja. Also prinzipiell kann man sagen, dass sowohl Stirner als auch Nietzsche in die unmittelbare Differenz von Bestimmtheit und Unbestimmtheit hineinfallen. Ne? Auf verschiedenen Ebenen. Bricht man immer wieder an, ne? Bei beiden. Und diese Differenz ist natürlich nur und immer schon im Denken vermittelt. Das haben wir gesehen. Ne? Wenn wir solche Differenz haben, dann denken wir sie immer schon, dann haben wir sie im Denken eingeschlossen. Und das heißt jetzt, dass hinterrücks das Denken doch wieder das oberste Prinzip wird. Ja? Und die Frage ist, wieso können wir trotzdem handeln? Ja? Es bleibt also ganz offen, wie trotzdem das reflexive Denken, das immer wieder alles andere überwindet und übersteigt, wie trotzdem das noch einmal überstiegen werden kann. Ja? Und wie überhaupt ein Wille denkbar ist. Das ist bei Stirner und Nietzsche also prinzipiell überhaupt nicht gelöst. Es ist mehr ein Motiv aufgegriffen, das berechtigt ist, aber die methodische Durchführung ist dann nicht haltbar. Also das wäre ein Problem, wie überhaupt der Wille jetzt noch dem Denken vorausgesetzt sein kann, ein Problem, das noch nicht aufgelöst ist. Ja, damit schließe ich im Grunde genommen diese inhaltliche Ausführung, und was ich jetzt noch vorhabe, ist einfach nur eine Zusammenfassung des Semesters, wenn Sie glauben, dass Ihnen etwas was bringt. Ja? Wobei ich natürlich nicht auf einzelne Inhalte eingehen kann, aber ich kann einen Anstoß geben, und wenn Sie dazu das eine oder andere noch besprechen wollen, können Sie auch einhalten. Ja? Also prinzipiell sehen Sie, wir haben nur eine Problematik aufgerollt. Ja? Am Anfang haben wir die Frage gestellt, was überhaupt Philosophie ist. Philosophie im Unterschied zu allen Einzelwissenschaften. Und wir haben gesehen, dass die Einzelwissenschaften auf einen begrenzten Gegenstandsbereich eine begrenzte Art von Methode anwenden. Während im Unterschied dazu die Philosophie sich mit aller Endlichkeit überhaupt beschäftigt. Mit dem Begriff von Endlichkeit überhaupt. Ja? Also nicht ein bestimmter Bereich mit einer endlichen Methode dann behandelt, sondern Endlichkeit als solche und als Problem genommen. Und das Problem dieser Endlichkeit, haben wir gesehen, war, dass sie auf ihrer eigenen Ebene unendlich zu keinem zureichenden Grund kommt. Dass sie also unendlich endlich ist und eigentlich gar nicht da sein dürfte, weil kein Grund vorhanden ist auf der Ebene des Endlichen, obwohl das Endliche dauernd einen Grund verlangt. Wenn jeder Grund wieder endlich ist, dann kommt es nie zu einem echten Grund. Und von dort her haben wir den Schluss gezogen, wenn Endliches trotzdem da ist, dann muss es auch Absolutes geben. Und die Suche nach dem Absoluten, das Absolute dann aber auch zu bestimmen und entsprechend für uns, vor allem für unsere Praxis, fruchtbar zu machen, das wäre Aufgabe der Philosophie. Das ist eine Aufgabe, die keine andere Wissenschaft auf sich nimmt. Und diese Suche nach dem Absoluten, die geht eben vom Endlichen aus und versucht, alle verfehlten Absolutheitsansprüche des Endlichen zu distanzieren, zu durchschauen, und zwar schon mit Hilfe dieses ausständigen und inhaltlich nicht gewussten Begriffs von Absolutheit. Wenn wir draufkommen können, dass es nur endlich ist, was wir da reflektieren, dann haben wir als Maß schon eine Absolutheit, von der wir gar nicht wissen, was sie eigentlich ist. Aber wir können sie immer schon anwenden. Und daher hat das Denken selber, indem es diese notwendige Beziehung zwischen Endlichkeit und Absolutheit allgemein aufdeckt und durchschaut und einsieht, hat es in sich schon eine immanente Absolutheit. Und die immanente Absolutheit des Denkens heißt, es ist Möglichkeit zur Wahrheit und zur unleugbaren Evidenz. Das Denken selber, das den Bogen schlägt zwischen Absolutheit und Endlichkeit, auch wenn es nur Suche ist, ne, hat immer schon ein Kriterium der Wahrheit in sich. Und an diesem Kriterium soll es vorangehen. Das ist Gebot für die Philosophie. Ne, und das wäre dann eben auch der Maßstab im Rahmen der Philosophie und die Methode der Philosophie. Ne, dass sie an dieser Absolutheit voranschreitet. Also haben wir gesagt, Philosophie ist daher methodische Analyse des Endlichen auf seinen absoluten Grund hin. Ja? Oder noch kürzer formuliert, universale Grundlagenwissenschaft. Und dabei können wir uns natürlich auf die große Tradition stützen. Wir müssen nicht von vorne beginnen. Und ich habe dann eben einige Stationen aus dieser Tradition aufgegriffen und kurz skizziert. Am Anfang eben den Schritt über die Erfahrung hinaus bei Parmenides, ganz wichtig für die europäische Philosophiegeschichte, gegen die Naturphilosophie, gegen alle empirische Bestimmtheit, zieht Parmenides überhaupt nur mehr das überhaupt etwas vorhanden ist. Während das Was, die verschiedenen Bestimmungen der Gegenstände oder der Inhalte des Bewusstseins völlig gleichgültig werden. Es geht nur mehr um das als solches. Und das sammelt sich dann zu einem Seinsbegriff, der erhaben ist über alle Bestimmtheit und Veränderlichkeit. Unveränderlich und ungeworden und unvergänglich und so weiter. Und der daher, weil er nicht mehr irgendwelche anschaulichen Inhalte in sich enthält, auch nur mehr durch das Denken zu fassen. Das Denken selber, das in völliger Wahrheit dann den Seinsbegriff erreicht, ist identisch geworden mit ihm. Also diese Identität zwischen Denken und Sein drückt einfach aus, dass hier Wahrheit vorliegt. Rechtgültige Wahrheit. Und das Problem, das damit verbunden war, ist aber sofort gewesen, dass das Sein jetzt als Unbestimmtheit, als Negation abgetrennt wird von aller Bestimmtheit. Also der erste Schritt, der hier als Konsequenz resultiert, ist die unmittelbare Differenz zwischen Unbestimmtheit und Bestimmtheit. Sie sind in einem aporetischen Verhältnis zueinander, eins ist vom anderen ausgeschlossen, weil es total gegensätzlich sind, aber eins braucht das andere. Also die Negation braucht natürlich das, was sie negiert, und das Negierte, die Bestimmtheit, wie wir gesehen haben, die Bestimmtheit und Endlichkeit setzt immer irgendeinen unbestimmten, nicht endlichen Grund voraus. Es kann daher keins von beiden absoluter Grund sein. Das resultiert dann auch daraus. Wir sind nur zu einer besseren Einsicht in das Endliche gekommen wieder. Man könnte sagen, wir sind zu einem begrifflich allgemeinen, zu einer begrifflich allgemeinen Bestimmung der Endlichkeit überhaupt gekommen. Zwei Seiten, die sich gegenseitig ausschließen, aneinander begrenzen, aber zugleich voneinander abhängig sind. Und hier erfolgt dann der Schritt zu Platon hinüber, der genau dadurch, durch so ein Begriffspaar, durch so ein Gegensatzpaar, die Endlichkeit charakterisieren möchte. Und das ist bei ihm das Gegensatzpaar von Ruhe und Bewegung. Das sowohl für die materiellen Dinge gilt, als auch für die Ideen. Ja, auf beiden Ebenen soll Ruhe und Bewegung da sein, weil beides zur Endlichkeit gehört, obwohl die eine Ebene, die geistige, die Ideen, begründend ist für die materiellen Dinge. Ja, trotzdem soll beides zur Endlichkeit gehören, daher auch auf beiden Ebenen Ruhe und Bewegung vorhanden sein müssen. Und das haben wir auch gesehen, wenn eins von beiden allein da ist, dann gibt es nichts. Jetzt bei den materiellen Dingen, das wäre großes starres Sein, das wäre das unbestimmte Sein des Parmenides, das man nur mehr denken kann. Und auf der anderen Seite das bloße Veränderliche, das ist dann ein Chaos der Sinnesdaten. Das ist ebenfalls nichts. Aber eben auch auf der Ebene der Ideen. Die Ideen sind weder bloßes Ergebnis eines Denkens, noch sind sie bloßer Denkprozess, sondern sie sind eben beides zusammen. Sie sind der Prozess einer Aktivität des Denkens. Die Aktivität des Denkens ist die Bewegung und das Resultat sind die Ideen in ihrer Ordnung. Also beides vorhanden. Und eben weil die ganze Endlichkeit nun Ruhe und Bewegung bedeutet, darum kann Platon den nächsten Schritt machen und sagen, die beiden müssen zusammen sein, aber sie können sich nicht von selbst verbinden. Sie sind zusammen faktisch, daher muss es etwas geben, das drüber steht und beides in sich einschließt. Also dieses vermittelnde Dritte auf einer Metaebene, das die ganze unmittelbare Differenz, und das heißt jetzt die ganze Endlichkeit in sich einschließt, zugleich aber auch durchdringt, weil überall, Hurenbewegung zusammengehalten wird, wo eine Idee ist oder wo ein Gegenstand ist. Ne? Überall da wird Hurenbewegung zusammengehalten, durchdringt also diese Endlichkeit und begründet sie dadurch auch. Und ordnet sie gleichzeitig auch systematisch. Ne? Damit geht Platon in ganz deutlich über Parmenides hinaus, bei dem die Problematik als solche erst eröffnet ist. Ne? Der Grund nur bloß unbestimmt, negativ angesetzt. Und Platon macht nun das Begründungsverhältnis denkbar. In dieser Form des Selbst-Andersseins. Das Sein ist zwar drüber als Vermittlung dieser unmittelbaren Differenz, aber zugleich ist es auch in dieser Differenz überall vorhanden. Es selbst hat ein eigenes Anderes. Also die Endlichkeit ist das eigene Andere des Grundprinzips, des Grundes. Grund und Begründetes werden nicht mehr getrennt voneinander, sondern der Grund ist zugleich auch im Begründeten überall vorhanden. Ja? Damit ist das Verhältnis denkbar geworden. Das wäre eigentlich die Verbindung von Identität und Differenz. Ja? Also der Grund ist was anderes, ist in Differenz zum Begründeten, aber zugleich ist er mit ihm identisch, ja? Und kann daher beides in sich umfassen. Ist beides zusammen. Die Differenz ist ein wesentlicher Teil auch im Rahmen des Ganzen, der ganzen Dreiheit, weil ja Vermittlung einer Differenz dadurch formuliert ist. Einer unmittelbaren Differenz. Die gar nicht so unmittelbar sein könnte, wenn nicht auf der Metaebene eine Vermittlung vorausgesetzt wird. Also wir haben hier bei Platon schon die ganze Struktur des Denkens prinzipiell aufgebaut. Das, was das Sein selber ist, ist für ihn ja das Denkende, der Gott, der alle Endlichkeit denkt. Und die Endlichkeit selber steht in der Differenz von Ruhe und Bewegung. Also die Dreiheit des Denkens haben wir hier zum ersten Mal ganz explizit entwickelt. Bei Heraklit ist sie auch schon angedeutet, aber methodisch nicht so deutlich herausgearbeitet. Wir haben dann schon gesehen, dass prinzipiell hier Platon sich damit nicht zufrieden gibt. Das ist eben jetzt dieser Anspruch, das absolute Selbst zu erfassen. Und wenn wir das vermittelnde Dritte heranziehen, dann ist es immer noch in Relation aufs Endliche gefasst und bestimmt. Also Platon versucht hier, auch wieder als Erster, und später haben es dann, wie wir gesehen haben, im deutschen Idealismus die anderen auch versucht hier dieses vermittelnde Dritte für sich selbst abzulösen von der Endlichkeit. Und einen Begriff zu finden, der dann noch adäquat ist. Ein Begriff des Absoluten selber, unabhängig von aller Endlichkeit. Und da kommt er dann zur Lösung eines reinen Selbstbezuges dieses Denkens. Oder wie er es nennt, Selbstbewegung. Die Selbstbewegung soll ausdrücken, dass das Denken sich nur auf sich selbst bezieht. Das oberste Prinzip, das Denkende, das Absolute. Und da hat sich dann wieder herausgestellt, dass diese Bestimmung nur dann eine Bestimmung ist, wenn darin schon der Unterschied zwischen einem Denkenden und einem Gedachten gemacht wird. Und das Gedachte aber selber wieder als Endlichkeit bedeutet. Also ein Bewegendes, ein Bewegtes. Das Bewegte, Gedachte bedeutet Endlichkeit. Also nur wenn wir Endlichkeit hineinnehmen und das Denken wieder eine Endlichkeit weiß, dann ist es ein bestimmter Begriff. Dann ist es aber nicht mehr absolut, sondern sind wir wieder bei der Dreiheit. Das Gedachte ist dann in sich different und das Denkende steht drüber und vermittelt. Und wenn wir die Differenz weglassen, dann resultiert die bloße Unbestimmtheit. Also das Dritte, vermittelnde Dritte von seiner Differenz abgehoben, für sich ganz allein genommen, ist bloße Unbestimmtheit. Aber bezogen auf die Differenz ist es wieder mit Endlichkeit aufgeladen. Das ist also das grundlegende Dilemma aller idealistischen Netzbegründung. Das haben wir dann überall wieder gefunden. Das ist bei Platon schon ganz deutlich vorhanden. Das haben wir dann eben später in der Neuzeit auch noch einmal vorgefunden, unter anderer Terminologie natürlich. Das täuscht dann oft sehr, dass man nicht draufkommt, wie ähnlich die Gedankengänge eigentlich sind. In völlig anderer Terminologie, angefangen bei Descartes mit seinem Sum Cogedans, der von dort her schon in die unmittelbare Differenz hineingerät. Ohne es selber zu durchschauen. Ne? Nämlich in die unmittelbare Differenz von Denken als unbezweifelbar und Inhalten als bezweifelbar. Ne? Diese Differenz eines Bewusstseins oder Denkens, eines Wissens in Bezug auf seine Inhalte. Ne? Dann auf der einen Seite die bloße Unbestimmtheit, weil keine Inhalte da sein dürfen, ne, sonst bleibt es ja noch bezweifelbar. Und auf der anderen Seite haben wir alle Bestimmtheit, die aneinander eben relativierbar ist. Und wenn die Differenz in der Weise bestünde, dann dürfte das Denken gar nicht zu einem Inhalt kommen, ne, weil sich die beiden wieder völlig ausschließen. Unmittelbare Differenz. Ja. Und auch hier gilt dann, dass die ganze Differenz ja bereits im Denken gewusst wird, wenn es uns überhaupt zum Problem gibt. Ja. Dann wissen wir eben die Problematik. Und in diesem Denken, das drüber steht, wird das Denken, das drunter steht, immer schon auf den Inhalt bezogen. Ja. Das ist also immer schon eine Beziehung zwischen beiden da. Und die beiden Seiten werden dann als solche inhaltlich, aber trotzdem gegensätzlich. Ja, weil der Inhalt ja nicht aus dem Denken selber kommen kann, daher muss er ursprünglich was ganz anderes sein. Wird dann eben meistens die Sinnlichkeit herangezogen. Ja. Und diese Sinnlichkeit ist mal der erste Inhalt und dann wird dieser Inhalt gewusst. Und dann haben wir einen bewussten Inhalt und ein inhaltliches Bewusstsein von diesem Inhalt. Ja, dort einen Gegenstand, eine Vorstellung, ein Objekt und ein Subjekt, wie es dann mit der neuzeitlichen Formulierung heißt. Und das wieder im Rahmen des Denkens. Ja? Das Denken selber hat in sich die unmittelbare Differenz dieser beiden Seiten. Bei Fichte heißt es dann einfach, im Rahmen des absoluten Ich, ja, des unbedingten Ich, gibt es die Entgegensetzung von einem endlichen Ich und einem endlichen Nicht-Ich. Ja, oder teilbar nennt es. Ja? Also die begrenzen sich gegenseitig, aber im Rahmen des Ich, das beide weiß.
Ja? Eine Frage zu Descartes, das Denken ist ja unmittelbare Differenz. Aber kann es sie auch verstehen, ist sie damit schon die Mittel, weil wir sie in unserem Denken vorfinden?
Naja, das ist nicht mehr Descartes, ja, das ist schon eine weitere Fortsetzung von Descartes. Aber es denkt sie eben in der Weise, dass es eins aufs andere bezieht. Ja, das sagt immer schon, hier haben wir das Denken, das ist kein Inhalt, das bezieht sich auf diese und jene Inhalt. Also das drüberstehende vermittelnde Denken bezieht beides schon dauernd aufeinander. Daher wird das eine ein Wissen von einem Inhalt und das andere wird ein gewusster Inhalt.
Man kann es verstehen, wie Wissen und Inhalt zusammenkommen. Das ist ja,
ja, das ist einfach Faktum und es kommt so zusammen, dass es selbst die Leistung vollbringt. Ja? Jedenfalls ist das die idealistische Lösung da. Ja? Also der Idealismus sagt dann, wenn überhaupt dieses andere, dieser ursprünglich fremde Inhalt im Ich mit dem Denken verbunden werden kann, dann muss dieses drüberstehende Ich absolut sein. Ja? Dann muss es selbst das ganz andere noch in sich einschließen können und mit sich vermitteln können. Und das ist ja mit ein Grund, warum dann das Dritte absolut gesetzt wird und versucht wird, dieses absolut Gesetz dann entsprechend zu bestimmen. Was aber nicht gelingt, das haben wir ja gesehen. Also es bleibt rätselhaft, das Faktum ist die Dreiheit des Denkens. Vermittlung einer unmittelbaren Differenz. Wie das überhaupt möglich ist, wäre eine zusätzliche Frage.
Ist damit schon angedeutet, dass wir in eine Richtung suchen können, zu denken, wo es ein drittes, außer unbestimmte und bestimmte gibt?
Naja, freilich, das haben wir schon überwunden. Das ist mit Platon überwunden. Darum sage ich immer, die Denkbarkeit des Begründungsverhältnisses. Ja? Denn die beiden Seiten, die notwendig getrennt sein müssen und notwendig zusammenhängen müssen, die sind immer schon in einem umfassenden Dritten eingeschlossen. Also wenn ich sage, die unmittelbare Differenz wird eingesehen als Problem, dann muss ich beide Seiten wissen. Da muss mein Wissen drüber stehen. Wenn ich nicht beide Seiten weiß, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Ne?
Das heißt, wir können die Unbestimmtheit sinnvoll versuchen, mit einzubeziehen.
Die Unbestimmtheit wandert aus dem Inhalt heraus und wird das vorausgesetzte Denken der ganzen unmittelbaren Differenz. Ja? Und als solche ist diese Unbestimmtheit dann nicht mehr unbestimmt. Weil es nicht mehr bloße Negation ist, sondern sie ist bestimmt als Vermittlung der Differenz. Ja? Und das ist eben die Gegenposition von Platon gegen Parmenides. Ja? Oder jetzt hier, könnte man sagen, von Fichte, Schelling, Hegel mit dieser Dreiheit gegen die bloße unmittelbare Differenz bei Descartes. Ja? Also wenn überhaupt Denken gedacht wird, dann ist es Dreiheit, dann ist es diese Dreiheit. Ja? Immer schon. Die ist ja nicht problemlos in sich. Ne? Die hat das Problem, wo kommt der Inhalt her, Der hat das Problem, dass er selber noch endlich ist, braucht er nicht einen Grund. Ne? Aber sieh einmal die Form, wie sich das Begründungsverhältnis im Rahmen des Denkens fassen lässt. Und insofern einmal eine Antwort, jedenfalls auf eine Problematik der unmittelbaren Differenz, auf diese Entgegensetzung von zwei Seiten. Und das ist einfach zwar ein erster Schritt in die Philosophie hinein, aber bei dem kann man nicht stehen bleiben. Und bei Fichte ist es eben so, dass er sehr wohl einsieht zuerst einmal, dass theoretisch dieses Dritte nicht als Unbedingtes, als Absolutes erkannt werden kann. Weil es immer nur vom Inhalt her bestimmt wird. Was da für Platon eben zu wenig war, ne? Aber Fichte sieht schon ein, dass das nicht anders geht im theoretischen Erkennen. Trotzdem beharrt er darauf, dass es unbedingt ist, ne? Und sagt dann, das ist eine unmittelbare Einsicht. Und das ist ein praktisches Gebot, in dem sich der reine Selbstbezug des Denkens als Freiheit zeigt. Und das Gebot lautet dann, wir sollen in unserem Ich die Differenz zum Nicht-Ich aufarbeiten und beseitigen. Ne? Und gleichzeitig, weil das nie wirklich gehen kann, ne? Verfällt er dann in ein unendliches Sollen, das ich nie einlösen kann. Das heißt, er schleppt die Endlichkeit trotzdem immer mit und will sie aber nicht ganz eingestehen. Jedenfalls in der ersten Phase von Fichte. Wenn er es dann später versucht, doch noch über diese Endlichkeit der gesamten Dreiheit hinauszugehen, dann landet er immer wieder in dem Dilemma, das man schon gesagt hat. Also entweder dieses Vorausgesetzte ist dann bloß die Unbestimmtheit, oder es ist trotzdem irgendwie auf Differenz bezogen. Also bei Fichte haben wir genau diese Problematik wieder gesehen. Bei Schelling so ähnlich. Ne? Der junge Schelling hat überhaupt kein Problem, das vorausgesetzte Denken als Absolutes anzuerkennen. Ne? Das ist schlechthin das Absolute, das sich selbst sieht. Und er entwickelt daraus eben auch ein Erkenntnis des Absoluten und möchte daraus entwickeln eine absolute Erkenntnis des Endlichen. Ne? Und das versucht er eben mit allen Tricks. Wobei, und entwickelt dann eben auch die entsprechende Erkenntnismethode der Dialektik, schon auf Vorarbeiten von Fichte gestützt, der wieder auf Kant zurückgreifen kann diesbezüglich. Aber jedenfalls diese Dreiheit des Denkens dann eingesetzt als Erkenntnismethode, Thesis, Antithesis, Synthesis, ne, auf einer höheren Ebene, die wieder zur Thesis wird, Antithesis, Synthesis und so weiter. Ne. Also die Dreiheit des Denkens jetzt hinein projiziert in alle Inhalte. Und damit in Beanspruch, dass das die Wahrheit sei, weil das Denken selber als Absolutes vorausgesetzt ist. Aber bei Schelling bleibt immer ein Sprung zwischen diesen beiden Seiten. Ja? Also er kann nie zeigen, wie das Absolute, jetzt sei es reiner Selbstbezug oder sei es bloße Identität, wie das jetzt in die Bestimmung übergeht. Sondern es ist immer ein Bruch zwischen beiden. Er kann das nie vermitteln. Ja? Das bleibt immer offen. Das heißt, die Begründung im Absoluten ist gescheitert dadurch. Man kann den Zusammenhang nicht wirklich herstellen und es gelingt auch dem späten Schelling nicht, wenn er dem ganzen Denkenraum der negativen Philosophie noch ein Sein voraussetzt, das außerhalb des Denkens liegen soll. Und dann diesem Sein noch einen freien Gott voraussetzt. Das sind alles Konstruktionen des Denkens. Und er kommt über das Denken dabei nicht heraus und bleibt letztlich immer im Bezug des Denkens auf Inhalte. Also in der Endlichkeit des Denkens steht. Aber eben wie gesagt, wenn wir jetzt diese Endlichkeit zur Kenntnis nehmen und fragen, wo kommt der Inhalt her, da muss doch was draußen sein oder worin ist unser eigenes endliches Denken begründet, ne? Dann versuchen wir über das Denken hinaus zu denken und kommen dabei immer wieder nur ins Denken hinein. Ne? Wenn wir Dinge an sich voraussetzen, dann denken wir sie zugleich. Ne? Wenn wir einen Grund des Denkens voraussetzen, dann denken wir ihn. Wir kommen also nicht heraus und das ist jetzt die Position, die Hegel am konsequentesten vertritt, nämlich absoluter Idealismus, das Denken selber ist das Absolute. Und er versucht ihm dann wirklich zu zeigen, wie aus der Unbestimmtheit des Denkens die Bestimmtheit sich entwickelt, am Anfang der Logik. Und wir haben gesehen, dass der Trick dabei der ist, dass diese Unbestimmtheit sich nur unter der Voraussetzung bereits der Absolutheit in die Differenz von Sein und Nichts aufspalten kann. Also die Selbstdifferenzierung des Denkens soll der Beweis dafür sein, dass das Denken absolut ist. Aber diesen Beweis vorausgesetzt ist bereits die Absolutheit des Denkens. Nämlich nur aus der Perspektive der absoluten Idee, also des letzten Stadiums in der Logik, ist der Anfang differenzierbar in Sein und Nichts. Ist diese Unbestimmtheit selber noch einmal teilbar. Wenn wir aber das Denken jetzt im Durchgang durch die Inhaltlichkeit als bloße Voraussetzung der Inhaltlichkeit nehmen und eben nicht schon den Zirkel vorwegnehmen, dass eine absolute Hinsicht möglich ist, dann bleibt es einfach negativ bestimmt an seinen Inhalt. Ja? Und bestenfalls eben das Vermitteln der Dritte seiner Inhalt. Mehr ist es dann nicht. Und es bleibt damit immer in der Endlichkeit. Also auch Hegel kommt, obwohl er geschickter vorgeht als Schelling, muss man schon sagen, kommt über die Endlichkeit des Denkens nicht hinaus. Ja, ich habe nicht mehr viel Zeit. Also ich kann Sie nur mehr darauf hinweisen, dass prinzipiell wir dann über die Idealisten hinaus bei den Kritikern des absoluten Idealismus nachgesucht haben, ob die eben irgendetwas anderes des Denkens zum Vorschein bringen. Ja? Da war der eine einmal der Aristoteles, der den Platon kritisiert hat, und bei ihm waren es eben, die Individualität der sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände, als erstes Seiendes. Ja? Also das Zusammenganze von Materie und einer geistigen Form. Ja? Individuell vorhanden, sinnlich wahrnehmbar. Das sollte eigentlich dann die Grundlage alles Seins ergeben, von dem man dann weiter schließen kann. Wir haben aber gesehen bei Aristoteles, er kann die Vermittlung von Materie und Geist gar nicht aufzeigen, das bleibt einfach unbefragt, also fällt beides im Grunde genommen auseinander, das ist bloß faktisch verbunden aufgegriffen, beziehungsweise, wenn man genauer nachsieht, ist der Materiebegriff selber bloß unbestimmt und fällt mit dem Denken zusammen, sodass sich das Ganze wieder in einen reinen Idealismus auflösen würde. Bei Kant haben wir das Problem gehabt, er möchte mit Hilfe der Sinnlichkeit über das Denken hinaus auf ein Sein an sich, individueller Diche und Dinge gehen, also über das Denken hinausgehen, und es zeigt sich dann, dass die Sinnlichkeit selber nur ein Denkkonstrukt ist, so wie er sie auffasst. Sodass die Sinnlichkeit kein Tor hinaus sein kann, sondern eben nur der Gedanke einer Affektion von außen übrig bleibt und das bleibt ihm selber wieder im Denken verhaftet. Ja, und Feuerbach und Marx, das haben wir ohnehin gerade besprochen, das Versuch eben auch bei den sinnlich gegenständlichen Dingen anzusetzen und die den Abstraktionen der Idealisten entgegenzuhalten, wobei sich eben dann zeigt, dass diese Gegenstände in einem absoluten Naturbegriff vermittelt sein sollen und dieser Naturbegriff als solcher nicht zu halten ist. Auch wieder in seiner Universalität und Totalität bloß sehr unbestimmter ist. Sodass das, was die beiden annehmen, die unmittelbare Wahrheit unserer Erkenntnis, weil ohnehin alles vermittelt ist, dass das wieder in sich zusammenbricht und zugleich auch das Einmalige der Individuen und das Unsagbare der Sinnlichkeit sofort in reflexive Zusammenhänge aufgelöst wird. Weil Marx, wie wir gerade besprochen haben, speziell das Individuum in der Gesellschaft wird aufgelöst in diese Zusammenhänge. Aber prinzipiell kommen beide eben auch nicht über das Denken hinaus, weil die Natur selbst nur unbestimmt ist. Und der schwerwiegende erkenntnistheoretische Fehler bei ihnen ist eben der, dass sie zwei wesentliche Differenzen missachten. Nämlich einerseits die Differenz zwischen Sinnlichkeit und Denken im Rahmen der Erfahrung. Ja, die meinen, das vermittelt sich so selbstverständlich über den unbestimmten Naturbegriff. Ne? Und die andere Differenz ist die zwischen der Erfahrungsbestimmtheit und dieser Universalität als solche. Das sind zwei Differenzen, die sie einfach nur in sich zusammenmischen. Alles, was ist, ist sowohl einzeln als auch empirisch verallgemeinert, also in der Reflexion eingeordnet, als auch universal. Das durchdringt eins das andere. Die Differenzen werden nicht ernst genommen. Daher funktioniert die ganze Fundierung auch nicht. Und die Erkenntnis ist eben problematisch, wenn man die Differenzen zur Kenntnis nimmt. Ja, und bei Stirn und Nietzsche eröffnet sich eben eine neue Möglichkeit, über das Denken hinauszugehen. Das ist bei all diesen auf empirische Fakten gestützten Kritikern des Idealismus nicht da. Aber hier haben wir jetzt einen Punkt, der auch wieder ganz deutlich über das Denken hinausweist, nämlich den Willen. Ohne den Handeln nicht zustande kommt. Aus Denken allein entsteht kein Handeln. Aber die beiden sind eben, wie wir heute gerade noch kurz besprochen haben, methodisch mit diesem Fund nicht ganz zu Rande gekommen. und daher wieder in die Reflexivität zurückgefallen. Ja, und ich möchte dann eben nächstes Semester einen neuen Anlauf nehmen, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Danke für dieses Semester.